Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Unter Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Für die einen ist es ein Sieg für die Demokratie, für die anderen ein schwarzer Tag für das Netz. Die Rede ist von der neuen Urheberrechtsreform, die das EU-Parlament heute beschlossen hat. Und das trotz der vielen Proteste in ganz Europa, ganz ohne Abstriche oder Nachbesserungen. Nun bleibt abzuwarten, ob tatsächlich die heftig kritisierten automatisierten Filter, die Urheberrechtsverletzungen verhindern sollen, flächendeckend zum Einsatz kommen werden. Die schwarz-rote Koalition hierzulande will das ja in jedem Fall verhindern. Die heutige Entscheidung im EU-Parlament in Straßburg und die Reaktionen darauf, ein Thema dieser Sendung. Zudem berichten wir über das Treffen des chinesischen Staatschefs Xi Jinping in Paris mit mehreren europäischen Spitzenpolitikern. Weiterhin keine Mehrheit im britischen Unterhaus für den weiteren Brexit-Kurs in Sicht. Das algerische Militär will Präsident Bouteflika für amtsunfähig erklären lassen. Der Verfassungsschutz soll mehr Rechte bekommen. Die Klimakommission kann sich nicht auf ein Maßnahmenpaket einigen. Und der Berliner Raser wird erneut wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber zunächst nach Straßburg. Bis zuletzt hatten die Kritiker gehofft, dass die vielen europaweiten Proteste gegen die Urheberrechtsreform doch noch bei den Abgeordneten des Europäischen Parlaments Wirkung zeigen würden. Am Ende aber, muss man sagen, fiel das Ergebnis doch relativ deutlich aus. 348 Ja-Stimmen für die Reform, die vor allem die Werke von Künstlern, Kreativen und Autoren besser schützen soll, bei 274 Nein-Stimmen. Paul Vorreiter in Straßburg, Sie haben die Debatte heute Vormittag verfolgt. Stellt sich automatisch die Frage, wie aufgeladen war das denn?
Man hat gemerkt, dass die Proteste oder vor allem auch die verstärkte Diskussion, die jetzt doch in den letzten Wochen und auch letzten Tagen nochmal an Fahrt gewonnen hat, in gewisser Form auch hier ins Parlament getragen wurde. Die Argumente waren eigentlich auch gar nicht so sehr im Mittelpunkt. Die sind ja ohnehin schon ausgetauscht, warum man für Artikel 13 und 11 ist und warum dagegen. Was vielmehr im Mittelpunkt stand, war tatsächlich die Auseinandersetzung, ob denn die eine Seite die andere Seite diskreditiere. Also da ging es vor allem darum, dass zum Beispiel Julia Reda, die Wortführerin der Gegner des Artikel 11 und 13, sie hat darauf hingewiesen, dass eben die Menschen, die in Deutschland protestieren, dass diese als Bots verunglimpft würden oder sogar als gekaufte Demonstranten. Und das hat dann den CDU-Europaabgeordneten Daniel Caspari aufgebracht, der dann sich später mit ihr ein Wortgefecht lieferte und am Ende dann auch das Mikrofon abgeschaltet wurde, weil er seine Redezeit überschritten hat. Also das war wirklich im Mittelpunkt dieser Debatte. Und da konnte man sehen, dass da auch tatsächlich die Nerven so allmählich blank lagen.
Schauen wir trotzdem nochmal auf das Inhaltliche. Umstritten sind ja vor allem diese Upload-Filter. Die werden allerdings in dem Gesetzestext ja nicht ausdrücklich genannt. Werden die trotzdem kommen?
Also das hängt ein bisschen davon ab, wem man hier von diesen Lagern weiterhin glaubt. Also auch nach dieser Abstimmung ist da keine Klarheit. Es ist tatsächlich die Lesart der Befürworter dieser Urheberrechtsreform zu sagen, sie sind nicht explizit im Text drinnen. Und es wird auch darauf hingewiesen, dass einige Anbieterplattformen ohnehin von dieser Haftung, die der Artikel 13 ja mitbringt, ausgenommen sind. Das sind junge Unternehmen, die weniger als 3 Jahre auf dem Markt sind, die weniger als 5 Millionen aktive Nutzer haben und auch unter eine gewisse Umsatzgrenze fallen. Aber was passiert denn mit den ganzen anderen Firmen? Wie können sie sicherstellen, eben, dass urheberrechtlich geschütztes Material nicht auf den Seiten landet? Denn das gehört nämlich auch zu diesem Artikel 13. Diese Plattformen müssen in Zukunft stärker unter Beweis stellen, dass sie sich um Lizenzen gekümmert haben und dass sie nach ihren besten Möglichkeiten dafür gesorgt haben, dass urheberrechtlich geschützte Werke, die nicht lizenziert sind, dass sie eben auf diesen Seiten nicht landen. Insofern, was das angeht, wird da auch der Streit weitergehen. Was auch mitbeschlossen wurde, ist der Artikel 11. Das ist das Leistungsschutzrecht für Presseverleger, was dazu führen soll, dass Anbieter wie Google News zum Beispiel für Textausschnitte dann eben sich auch die Lizenzen einholen müssen bei den Zeitungsverlegern und oder beziehungsweise die Erlaubnis dafür.
Schauen wir nochmal auf das Verfahren. Das Parlament hat jetzt grünes Licht gegeben für die Urheberrechtsreform. Wie geht es weiter? Das ist ja jetzt faktisch beschlossene Sache oder kommt da noch was?
Na, wir sind jetzt eigentlich tatsächlich in einem Stadium, wo es jetzt wirklich nur noch eine formelle Zustimmung ist des Rates. Allerdings, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen der Aspekt, der jetzt auch in Deutschland diskutiert wird, wir befinden uns wenige Wochen vor der Europawahl und gerade die Gegner von Artikel 11 und 13 schielen jetzt nochmal auf Katharina Barley, die im Rat ja bereits einmal schon die Hand gehoben hat aus Koalitionsraison für diese Urheberrechtsreform und ob es denn nicht möglich sei, am 9. April, wenn wahrscheinlich dann der Rat nochmal darüber sich damit befassen wird, ob nicht dann Deutschland sich eben anders entscheiden sollte. Das ist jetzt der weitere Verlauf der Debatte und da wird sicherlich in den nächsten Wochen noch ein bisschen Druck oder zumindest Gesprächsbedarf in Deutschland bestehen.
Paul Vorreiter war das, besten Dank nach Straßburg, und er hat es gesagt, in Berlin ist natürlich auch die Abstimmung aufmerksam verfolgt worden. Schließlich hat sich die schwarz-rote Koalition klar gegen den Einsatz von Upload-Filtern ausgesprochen und das, obwohl Justizministerin Katharina Barley bei der entscheidenden Abstimmung der Mitgliedsländer, wie eben gerade gehört, nicht gegen den vorliegenden Gesetzesentwurf gestellt hatte. Zu den Berliner Reaktionen auf den heutigen Beschluss im EU-Parlament in Straßburg, Matthias von Lieben.
Überfällig und wichtig sei die Reform, heißt es in Berlin bei den einen, ein schwarzer Tag für das freie Netz bei den anderen. Bundesjustizministerin Katharina Barley hält die Neuregelung für notwendig, bedauert jedoch zugleich, dass sich das EU-Parlament nicht explizit gegen die sogenannten Upload-Filter positioniert hat. Die Neuregelung, so die Warnung der Sozialdemokratin, dürfte nicht zu Lasten der Meinungsfreiheit gehen. Barley hatte sich öffentlich immer gegen Upload-Filter ausgesprochen, Mitte Februar der Reform des Urheberrechts in der Bundesregierung allerdings zugestimmt. Kulturstaatsministerin Monika Grütters von der CDU sieht in der Reform einen echten Erfolg für kulturelle und journalistische Vielfalt. Es sei notwendig, große Plattformen stärker in die Verantwortung zu nehmen. Die CDU-Spitze pocht nun auf eine Umsetzung in Deutschland. Allerdings will auch sie die umstrittenen Upload-Filter vermeiden, wie CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak auf Twitter schrieb. Im Koalitionsvertrag lehnen Union und SPD Upload-Filter als unverhältnismäßig ab.
Ein rabenschwarzer Tag heute für ein freies Internet.
So die Reaktion von FDP-Generalsekretärin Nicola Bär. Das Ergebnis der Reform werde nun sein, dass Plattformen von Unternehmen eine Upload-Infrastruktur kaufen müssten.
Das heißt, es entsteht eine flächendeckende Sperrinfrastruktur.
Auch die Grünen kritisieren die drohenden Filter und bemängeln, dass die Reform Unsicherheiten für Nutzer und kleinere Anbieter von Inhalten enthalte. Die Linke sieht in dem Ergebnis eine bittere Niederlage für all jene, die sich für ein freies Internet und einen sinnvollen Interessensausgleich im Urheberrecht einsetzen. Auch Vertreter von der AfD warnten vor Zensur im Internet. Freude über die Reform herrscht beim Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, beim Deutschen Kulturrat, der Gewerkschaft Verdi und dem Deutschen Journalistenverband. Die EU verliere ihren Status als Vorreiterin der Meinungsfreiheit, heißt es hingegen beim Digitalverband Bitkom zu den Upload-Filtern. Das EU-Parlament habe damit mehrheitlich gegen die Interessen von Nutzern gestimmt, so auch das Fazit des Verbraucherzentrale Bundesverbands.
Aus Berlin war das der Bericht von Matthias von Lieben. 18.17 Uhr ist es und wir gehen ins Ausland. Längst sind Europa und China Rivalen, wenn es um die wirtschaftlichen Interessen geht. Gleichzeitig aber verstehen sie sich auch als Gegengewicht, wenn es um den von US-Präsident Trump propagierten Kurs America First geht. Insofern hatten mehrere europäische Spitzenpolitiker bei ihrem Treffen mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in Paris heute einiges zu besprechen. Sabine Wachs.
Es ist die gemeinsame Sorge um ihre zukünftige Rolle in der globalen Weltordnung, die dieses ungewöhnliche Vierertreffen möglich gemacht hat. China, Frankreich und Deutschland als Motoren in Europa und die EU-Kommission selbst sehen Handlungsbedarf zur Reform der multilateralen Welt. Vor allem auch, weil sich die USA immer mehr aus diesem Gefüge verabschieden und sich auf sich selbst besinnen. So hat es durchaus Kraft, wenn Frankreichs Präsident Macron erklärt, dass mit Europa und China hier zwei der drei wichtigsten Weltwirtschaften vereint sind. Es geht darum zu zeigen, dass die Zusammenarbeit mehr bringt als die Konfrontation und wir mit Offenheit mehr gewinnen als mit Abschottung. Die EU will enger mit China zusammenarbeiten, trotz aller bestehenden Differenzen. Die gibt es auf vielen Ebenen. Das Thema Menschenrechte sprach keiner der Politiker an. Allerdings ging es um Chinas Investitionspolitik, wie etwa das Projekt der neuen Seidenstraße, die vor allem auf die süd- und osteuropäischen Länder zielt und im Ruf steht, die EU spalten zu wollen. Frankreichs Präsident Macron wählte daher klare Worte in Richtung seines chinesischen Gastes.
Nous respectons la Chine et nous sommes déterminés.
Wir respektieren China und sind entschlossen, den Dialog und die Zusammenarbeit voranzutreiben. Und natürlich erwarten wir von unseren großen Partnern, dass sie die Einheit der Europäischen Union respektieren. Chinas Präsident Xi Jinping versprach eine respektvolle Zusammenarbeit mit Europa. Die neue Seidenstraße, erklärte er, habe das Konzept des Multilateralismus erweitert. Xi sagte zu, dass sich China unter anderem an der Reform der Vereinten Nationen oder an der Durchsetzung des Klimaschutzabkommens von Paris beteiligen werde. Auch Bundeskanzlerin Merkel betonte die Bedeutung der multilateralen Weltordnung. Diese sei als Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen worden. 75 Jahre nach Kriegsende befände sich die Welt an einer Wegscheide.
Sind wir in der Lage, dieses multilaterale System in die veränderten Zeiten zu überführen und auch anzupassen? Oder versteinert uns dieses multilaterale System? Wird völlig unflexibel und damit wird es eines Tages historisch nicht mehr das leisten können, was es leisten muss.
Dem wollen die vier Politiker entschieden entgegenwirken.
Das wird uns nur gelingen, wenn wir auf die sich dynamischen Entwicklungen nicht so schauen, dass der Wettbewerb so verstanden wird, dass immer wenn einer gewinnt, der andere verliert. Sondern wir müssen daran glauben, dass es im multilateralen Kooperation möglich ist, dass alle davon gewinnen.
Trotz des kleinen Seitenhiebs auf US-Präsident Trump betonte Merkel, dass eine multilaterale Weltordnung ohne die USA nicht denkbar ist. Daher blickt die Kanzlerin auch mit Sorge auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China. EU-Kommissionspräsident Juncker stellte die strategische Partnerschaft im Handel zwischen der EU und China in den Vordergrund. Beim EU-China-Gipfel am 9. April hofft Juncker auf neue Entwicklungen, was die Öffnung Chinas für europäische Firmen angeht. Der chinesische Präsident Xi hatte in seinem Statement eine weitere wirtschaftliche Öffnung seines Landes versprochen.
Europa trifft China in Paris. Das war der Bericht von Sabine Wachs. Beim politischen Kampf um den Brexit reiht sich für die britische Premierministerin Theresa May eine Niederlage an die nächste. Gestern Abend zum Beispiel hatte das Unterhaus die Kontrolle über den weiteren Brexit-Kurs übernommen, allen Warnungen der Regierung zum Trotz. Allerdings eine Mehrheit für den bereits ausgehandelten Scheidungsvertrag ist weiterhin nicht in Sicht. Spannend allerdings wird es vor allem morgen werden. Friedbert Meurer.
Ein denkwürdiger Debattentag steht im Unterhaus morgen bevor. Zahllose Anträge werden gestellt, um endlich einen Weg aus der Sackgasse zu finden. Und morgen wird auch fast nebenbei darüber abgestimmt, ein zentrales Gesetz zu ändern. Das, wonach jetzt am Freitag, 29. März, das Vereinigte Königreich die EU verlassen sollte. Andrea Letzem, die Ministerin für das Unterhaus.
Exit day would be the 22nd of May if the withdrawal agreement is approved.
Wir verlassen die EU am 22. Mai, wenn der EU-Brexit-Vertrag diese Woche eine Mehrheit findet. Ansonsten ist Brexit-Tag am 12. April um 23 Uhr.
Otherwise it would be 11 p.m. on the 12th of April.
Da verlor die Ministerin selbst kurz den Überblick. Ihn morgen zu behalten, wird entscheidend sein. Denn die Abgeordneten wollen über so ziemlich alle Varianten abstimmen, die es gibt. Soft Brexit à la Norwegen, gar kein Brexit, zweites Referendum, No Deal, Freihandelsvertrag mit der EU. Für was kann es eine Mehrheit geben? Das Verfahren kann entscheiden, meint Anna White vom Institute for Government.
Indicative votes are a very tricky thing to use.
Diese Testabstimmungen sind sehr knifflig. Sie können zu keiner klaren Antwort führen. Es kommt auf die Methode an. Das ist einfach nicht das normale Verfahren im Unterhaus.
These systems aren't the normal way that the House of Commons works.
Zwei Beispiele. Die Befürworter eines zweiten Referendums könnten gegen einen weichen Brexit stimmen. Wüssten sie aber, dass ein zweites Referendum später abgelehnt wird, würden sie das bereuen. Überhaupt soll der Antrag auf ein zweites Referendum anders behandelt werden. Erst wird ein Weg gefunden, dann soll das Volk entscheiden. Nächstes Problem. Premierministerin Theresa May hat erklärt, nicht blind umsetzen zu wollen, was das Parlament beschließen wird. Ben Bradshaw von Labour ist empört.
Mrs. May is not an elected dictator.
Mrs. May ist keine gewählte Diktatorin. Sie hat ja noch nicht einmal eine eigene Mehrheit. Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie. Jeder Premierminister, der den Willen des Parlaments ignoriert, ist am Ende.
And any prime minister who tries to withstand or ignore the will of parliament would be finished.
Verfassungsexperten geben Bradshaw recht, aber die Regierung könnte Neuwahlen ausrufen, um nicht etwas umsetzen zu müssen, zum Beispiel Großbritannien bleibt in der Zollunion, was man nicht will. Vermutlich wird das Verfahren kommenden Montag fortgesetzt, um endlich einen Königsweg beim Brexit zu finden. Es ist dabei nicht ausgeschlossen, dass die Wahl am Ende sogar noch auf Theresa Mays Vertrag fallen könnte. Die Brexiteers scheinen weiche Knie zu bekommen. Ihr Wortführer Jacob Rees-Mogg:
No deal is better than Mrs. May's deal, but Mrs. May's deal is better than not leaving at all.
Besser als Theresa Mays Vertrag wäre es, ohne Vertrag die EU zu verlassen. Aber Mrs. Mays Deal ist immer noch besser, als die EU gar nicht zu verlassen. Also, selbst auf unangemessene Weise aus der EU auszutreten, ist immer noch besser, als es gar nicht zu tun.
Inevitably leaving the European Union, even leaving it inadequately and having work to do afterwards, is better than not leaving at all.
Also mit anderen Worten, die Sache bleibt höchst kompliziert. Das war Friedbert Meurer, unser Korrespondent in London, über die diversen Planspiele im britischen Unterhaus zum Brexit. Seit Wochen gibt es in Algerien fast täglich Proteste gegen den noch amtierenden Präsidenten Bouteflika, der zwar seinen Verzicht auf eine neuerliche Kandidatur erklärt hatte. Gleichzeitig aber hatte Bouteflika die eben auch für den 18. April geplanten Präsidentschaftswahlen auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt aber wächst offenbar auch der Widerstand innerhalb des Militärs gegen ihn, Jens Borchers.
Der Vorschlag kommt von einem der ganz Mächtigen in Algerien. Armeechef Ahmed Gaid Salah will den 82-jährigen schwerkranken Präsidenten Bouteflika für amtsunfähig erklären lassen. Salah verwies auf Artikel 102 der Verfassung Algeriens. Demnach kann ein amtierender Staatschef bei schwerer Krankheit seines Amtes enthoben werden. Der Vorstoß des Armeechefs kommt nach wochenlangen Massenprotesten gegen die Machthaber im Land. Millionen Menschen hatten immer wieder dagegen protestiert, die ursprünglich für Mitte April angesetzten Präsidentschaftswahlen zu verschieben. Im Namen des Präsidenten Bouteflika war verbreitet worden, bis ein neuer Wahltermin feststehe, bleibe er auf unbestimmte Zeit im Amt. Bouteflika ist nach mehreren Schlaganfällen auf einen Rollstuhl angewiesen. Außerdem ist er offenbar nicht mehr in der Lage, öffentlich zu sprechen. In den zurückliegenden Jahren hatten bereits Vertreter der Opposition und der Zivilgesellschaft mehrfach gefordert, den kranken Präsidenten für amtsunfähig zu erklären. Jetzt kommt dieser Vorschlag vom Armeechef.
Der Bericht von Jens Borchers war das, 18.26 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Und wir gehen nochmal ins Inland. Wie gefährlich sind Kinder, die bei extremistischen Eltern aufwachsen, und dürfen die dann schon vom Verfassungsschutz überwacht werden? Zumindest für Innenminister Horst Seehofer sind die Antworten klar. Solche Kinder stellen eine potenzielle Gefahr dar, deshalb müssen sie auch überwacht werden. Gudula Geuter.
Die Abstimmung in der Bundesregierung über mehr Kompetenzen für den Verfassungsschutz hat gerade erst begonnen. Aber schon ist klar, so wie Bundesinnenminister Horst Seehofer es sich wünscht, werden sie wohl nicht Wirklichkeit. Während die SPD heute Widerstand anmeldet, legt das Ministerium nach. Sein Entwurf sieht einen ganzen Katalog von zusätzlichen Eingriffsbefugnissen für den Inlandsgeheimdienst vor, darunter auch den heimlichen Zugriff auf Computer. Mit der Online-Durchsuchung, dem Blick auf die Festplatte also, wie sie seit wenigen Jahren das Bundeskriminalamt durchführen darf, und mit der sogenannten Quellen-TKÜ, dabei wird nur auf Kommunikation zugegriffen, zum Beispiel auf Chats über verschlüsselte Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram. Technisch ist dafür aber der Zugriff auf den Computer nötig. Gleichwohl sagt Innenstaatssekretär Hans-Georg Engelke, man wolle nicht mehr, als man zu Zeiten der klassischen Telefonüberwachung auch durfte.
Wir wollen nicht in Neuland vorstoßen, wir wollen nur technisch da sein, wo wir schon waren.
Nicht nur die Grünen sehen das anders. Ihr Fraktionsvize Konstantin von Notz beklagt in der ARD den Preis für diese technischen Fähigkeiten.
Das heißt, der Staat muss Sicherheitslücken auf dem Schwarzmarkt ankaufen und hält sie dann offen, schließt sie nicht, obwohl er weiß, dass diese Sicherheitslücken eben auch für 80 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger bestehen.
André Hahn von der Partei Die Linke spricht gar von einem Horrorkatalog aus der Praxis eines Überwachungsstaates. Er kritisiert auch, dass der Verfassungsschutz und mit demselben Gesetzentwurf auch der Bundesnachrichtendienst Zugriff auf Videoüberwachung des öffentlichen Raums bekommen soll, etwa in Fußballstadien. Die Befugnisse der Nachrichtendienste, so moniert er, würden immer weiter in den polizeilichen Bereich verschoben. Umstritten ist auch eine weitere Forderung. Schon lange fordern Verfassungsschützer auch, die Daten von Kindern speichern zu zu dürfen. Die Altersgrenze, die zuletzt von 16 auf 14 Jahre gesenkt worden war, soll nach dem Entwurf ganz fallen. Staatssekretär Engelke nennt etwa Kinder, die in Deutschland in einem islamistischen Umfeld aufwachsen, oder Kinder von Syrien-Kämpfern, die nun zurückkommen könnten.
Wir glauben, dass wir, wenn wir Informationen über diese Kinder haben und sie nicht beispielsweise an Jugendämter weitergeben dürfen, dann auch deren Interessen gefährden. Wir wollen einfach nur, dass wir die Möglichkeit haben, wenn wir Hinweise auf Gefährdungen haben, dass wir dann im Rahmen unserer Befugnisse die verarbeiten dürfen.
Und zwar auch dann, wenn von den Kindern selbst keine Gefahr ausgeht. Auch hier gibt es Widerspruch von der FDP etwa. Konstantin Kuhle.
Hier kann die objektive Gefährlichkeit auch von der Polizei festgestellt werden. Es darf bezweifelt werden, ob unter 14-Jährige wirklich ein Fall für den Inlandsnachrichtendienst sind.
Zur Umsetzung bräuchte der Entwurf aber vor allem die Unterstützung der SPD. Der Koalitionsvertrag sieht wörtlich maßvolle und sachgerechte Kompetenzerweiterungen vor und, so betont Fraktionsvize Burkhard Lischka gegenüber der TAZ, die Kontrolle des Dienstes sollte gestärkt werden, was der Entwurf nicht anspricht. Mit uns ist das nicht zu machen, sagt der SPD-Politiker.
Geht es nach dem Innenminister, dann soll der Verfassungsschutz mehr Rechte bekommen. Aus Berlin war das der Bericht von Gudula Geuter. Lange Zeit spielte der Klimaschutz im Verkehrsbereich faktisch keine Rolle. Das, so bemängeln Kritiker, habe sich auch unter Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, faktisch nicht geändert. Will er doch zusätzliche Belastungen und Beschränkungen für die Autofahrer schlicht nicht akzeptieren. Und so konnte sich auch die von ihm eingesetzte Expertenkommission nicht auf ein umfassendes Maßnahmenbündel für einen besseren Klimaschutz einigen. Nadine Lindner hat die Einzelheiten.
Es ist nur ein Minimalkonsens, auf den sich die Arbeitsgruppe 1 für mehr Klimaschutz im Verkehr am Ende einigen konnte. So soll es mehr Elektroautos geben, bis zu 10 Millionen Stück, mehr Investitionen in Eisenbahn und Nahverkehr, umweltfreundlichere Lkw mit Oberleitungen und digitale Lösungen für weniger Parkplatzsuche. Das reicht aber nicht aus, um das Klimaschutzziel für das Jahr 2030 zu erreichen. Das sagt 40% weniger CO2 aus dem Verkehrssektor. Der Minimalkonsens ist eine Enttäuschung für die Umweltverbände. Ernst-Christoph Stolper vom BUND gab auch Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, eine Mitschuld am dürren Ergebnis.
Wir haben uns vor allen Dingen deshalb nicht einigen können, weil es von Seiten des Verbands der deutschen Automobilindustrie massiven Widerstand gab gegen alle Maßnahmen, die in irgendeiner Weise das Auto belasten würden. Aus unserer Sicht auch inspiriert durch die Handlungen und die Aussagen des Bundesverkehrsministers Scheuer.
Eine gute Nachricht gab es aber jedoch für die Umweltverbände. Die Arbeitsgruppe empfahl der Bundesregierung, CO2-Emissionen einen Preis zu geben. Und nicht nur, aber auch auf Benzin und Diesel. Dieses Vorhaben wird auch von Industrie- und Autoverbänden begrüßt. Aus dem Verkehrsministerium heißt es am Nachmittag dazu, dass die Ergebnisse der AG 1 lediglich ein Zwischenstand seien, die Arbeit gehe weiter. In der von der Regierung eingesetzten Arbeitsgruppe sitzen Vertreter von Industrie- und Umweltverbänden, von der IG Metall, dem ADAC und vom Städtebund. Sie tagen seit September 2018. Den meisten Streit gab es bei der Frage, welche Rolle synthetische Kraftstoffe und Biokraftstoffe neben der Elektromobilität in Zukunft spielen sollen. Ein Konflikt, der auch in der Automobilindustrie zwischen Volkswagen und BMW ausgetragen wurde. Die Reaktionen auf den Minimalkonsens fallen erwartungsgemäß unterschiedlich aus. Die Grünen werfen dem Verkehrsminister vor, den Klimaschutz auszubremsen. Die Konflikte, die es in der Arbeitsgruppe zwischen den Verbänden gäbe, müssten jetzt endlich politisch gelöst werden. Die Linken nannten das Dürrepapier eine Hiobsbotschaft. Von den Abgeordneten der Großen Koalition kamen moderatere Töne. Der Verkehrspolitiker Arno Klare von der SPD sitzt in dem Beratergremium, das die Verkehrskommission und den Bundestag verbinden soll.
Also ich habe von dieser AG keine Wunder erwartet. Die waren auch nicht zu erwarten, weil dort gab es eine Zusammensetzung, die natürlich die Kontroverse, was man, wenn man die Personen und die Organisation sich anschaut, die sozusagen ja mitgegeben war von Anfang an.
Felix Schreiner, Christdemokrat, ist ebenfalls in dem Beraterkreis. Er hofft auf eine spätere Kompromissfindung und appelliert an die Umweltverbände.
Vor allem wünsche ich mir, dass auch jene dabei bleiben, die heute dann natürlich auch den Zwischenbericht als nicht positiv bewertet haben. Am Ende geht es ja darum, auch einen breiten gesellschaftlichen Konsens hinzubekommen.
Felix Schreiner, CDU, und Arno Klare, SPD, gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Der Bundesverband der deutschen Industrie, auch Mitglied in der Arbeitsgruppe, nannte den Zwischenstand einen wichtigen Schritt nach vorn. Der Verband der deutschen Automobilindustrie, VDA, versprach, jetzt zügig Produkte für den Ausbau der Elektromobilität liefern zu wollen. Wie geht es jetzt weiter? Am Freitag wird die Arbeitsgruppe, dem sogenannten Lenkungskreis der Nationalen Plattform Mobilität, einer Art Vorstand, den Zwischenbericht vorlegen. Der leitet ihn dann an das Verkehrsministerium weiter. Wie lange das jedoch dauert, ist unklar. Einen Termin gibt es noch nicht. Die endgültige Entscheidung, wie der Klimaschutz im Verkehrssektor organisiert werden soll, liegt dann im Verkehrsministerium.
Aus Berlin waren das Informationen von Nadine Lindner. Jahrzehntelang galten Autorennen, selbst die mitten in der Stadt, als Kavaliersdelikte. Entsprechend milde sind dann die entsprechenden Urteile gegen die Täter meistens ausgefallen. Das aber hat sich jetzt inzwischen geändert. Die Gesetze für illegale Autorennen sind verschärft worden. Ja, und manche Richter sprechen in solchen Fällen auch von Mord. So wie jetzt das Berliner Landgericht. Anja Nehls berichtet.
Mit Fahrlässigkeit habe das Ganze nicht mehr das Geringste zu tun gehabt, so der Richter heute am Berliner Landgericht. Mord und lebenslange Freiheitsstrafe lautete also das Urteil für die beiden jungen Männer, die in der Nacht zum 1. Februar 2016 einen 69-jährigen Rentner totgefahren hatten. Mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde waren die damals 24 und 26 Jahre alten Männer bei einem illegalen Autorennen auf dem Kurfürstendamm über 11 Kreuzungen mit mehreren roten Ampeln gerast. Kurz hinter der Gedächtniskirche war Schluss. Ein Jeep hatte grün, fuhr auf die Kreuzung und der Fahrer starb beim Crash noch an der Unfallstelle. Staatsanwalt Christian Fröhlich ist mit dem heutigen Urteil zufrieden.
Letztlich folgt die Kammer mit diesem Urteil unserer Rechtsauffassung, unserer rechtlichen Wertung. Ein mit Sicherheit hartes Urteil, aber aus meiner Sicht gerechtes Urteil, weil die rechtlichen Voraussetzungen dafür auch vorlagen und erfüllt sind.
Mord oder fahrlässige Tötung, bedingter Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, das war die Kernfrage. Bereits 2017 wurden die beiden Männer vom Berliner Landgericht wegen Mordes verurteilt. Der Bundesgerichtshof kassierte das Urteil, weil er den bedingten Tötungsvorsatz als nicht ausreichend begründet ansah und überwies den Fall an das Gericht zurück. Für diese neue Kammer seien nun drei Mordmerkmale bei der Tat erfüllt gewesen, sagt Justizsprecherin Lisa Jani. Das der niederen Beweggründe, weil es den beiden nur um ihre eigenen Bedürfnisse gegangen sei, nämlich das Rennen zu gewinnen. Das Mordmerkmal der Heimtücke, weil der zu Tode gekommene Rentner arg und wehrlos gewesen war. Und das Mordmerkmal der gemeingefährlichen Begehungsweise.
Gemeingefährlich deshalb, weil die Angeklagten ihre Fahrzeuge überhaupt nicht mehr unter Kontrolle gehabt hätten. Sie hätten in Kauf genommen, dass alle möglichen Personen zu Schaden kommen, nur um dieses Autorennen zu gewinnen. Der Vorsitzende hat in der Urteilsbegründung gesagt, es habe ausgesehen wie nach einem Terroranschlag. Und genau da ist auch die Parallele eben zu zum Beispiel Bombenanschlägen, die klassischerweise als gemeingefährliche Begehungsweise dienen.
Die Angeklagten hätten sich nicht die Bohne für Verkehrsvorschriften interessiert, so der Richter. Der eine habe sogar wörtlich gesagt, wir ficken die Straße. Sie seien selbstverliebt und rücksichtslos gewesen. Im Gegensatz zu dem vom BGH kassierten Mordurteil von 2017 sagt diese Kammer, dass der Zeitpunkt, ab dem man den Angeklagten eine bedingte Tötungsabsicht unterstellen kann, schon viel früher war, nämlich bereits 90 Meter vor der Kreuzung mit der roten Ampel, an dem der Unfall passierte. Und an dieser Stelle hätten sie auch noch bremsen können, haben sich aber entschieden, Gas zu geben. Also bedingte Tötungsabsicht. Maximilian Waschitzki, der Sohn des Opfers, begrüßt das neuerliche Mordurteil.
Ich finde, es ist halt nur kleine Genugtuung. Es ist eine harte Strafe. Gebe ich zu, 15 Jahre lebenslänglich ist sehr hart, aber infolge des Geschehens, infolge der Gleichgültigkeit, infolge der Ignoranz ist es halt mehr als gerechtfertigt. Und das Geschehene kann leider nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Die Angeklagten haben das Urteil unterschiedlich aufgenommen. Einer der beiden hat gegrinst, gelacht, sogar kurz geklatscht, das Daumen-Hoch-Zeichen gemacht, solange bis ihn sein Anwalt unauffällig zurechtgewiesen hat. Der andere blieb eher unbewegt und war vielleicht doch etwas geschockt. Lebenslänglich lautet das Urteil also vorerst. Denn die Verteidiger werden wohl in Revision gehen. Den Gang nach Karlsruhe haben sie im Falle eines Urteils, wie es heute gesprochen wurde, bereits vorher angekündigt.
Raser sind Mörder, so hat heute das Berliner Landgericht geurteilt. Das war der Bericht von Anja Nehls. Ford, der amerikanische Autobauer, hat schon seit längerem in Europa zu kämpfen. Die Kosten, sie sind zu hoch, die Absatzzahlen dagegen eher verhalten. Deshalb will das Management gegensteuern, auch durch den Abbau von Stellen. Heute wurde die Belegschaft über die Einzelheiten informiert. Jochen Hilgers berichtet.
Die Mitarbeiter haben bei den heutigen Betriebsversammlungen nicht die erhoffte Klarheit erhalten. Die Unternehmensleitung sprach lediglich von einer Verschlankung des Betriebes. Und das nicht nur in der Fertigung, sondern auch im Management. Anders sei es nicht möglich, langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch wenn konkrete Zahlen nicht genannt wurden, so zeichnet sich ab, dass mehr als 3.400 Jobs in Köln wegfallen könnten. Denn bundesweit werden es 5.000 Stellen sein, die abgebaut werden. Und in Saarlouis, so viel ist bekannt, stehen 1.600 Arbeitsplätze zur Disposition. Entsprechende Abfindungsangebote hat Ford seinen Mitarbeitern längst gemacht. Die Reaktionen auf die Betriebsversammlungen fielen sehr unterschiedlich aus. Viele kritisierten, dass Ford die Krise offenbar vorwiegend durch Personalkürzungen meistern will. Andere zeigten Verständnis, dass das Unternehmen verschlankt werden müsse.
Bei Ford Europa sollen Stellen abgebaut werden, Jochen Hilgers berichtete. Und das war's von den Informationen am Abend. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr, unter anderem zum Urheberrecht und auch zum Raser-Urteil in Berlin. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.